Dann kommen wir nun zum Text der Prophet Hosea. Vielleicht kann man hier vorne das Licht ausmachen, dann kann man das Bild ein bisschen besser sehen. Genau. Hosea Kapitel 12, Vers 1 bis Kapitel 13, Vers 15. Das ist der Abschnitt, über den wir heute reden wollen, den wir uns heute etwas näher anschauen wollen. Und ich kann schon mal so viel versprechen, es wird ein spannender Abschnitt, es wird auch ein herausfordernder Abschnitt und ich freue mich, dass so viele da sind und gekommen sind, um mit mir gemeinsam bzw. hier gemeinsam heute das Wort zu studieren. Es wird auch heute wieder so ein bisschen mehr vortragsmäßig sein, also etwas weniger Mitarbeit, aber ich denke, daran seid ihr mittlerweile so ein bisschen gewöhnt bei den kleinen Propheten. Das ist auch nicht schlimm, mal so eine Art zu haben. Ach, ich muss jetzt immer doppelklicken, genau. So, kommen wir zum Überblick. Wir wollen zunächst gleich mit einer kurzen Wiederholung starten. Einmal schauen, was wir letztes Mal gemacht haben, beziehungsweise generell. Die wird aber nur ganz kurz ausfallen. Dann wollen wir den Text lesen, uns die einzelnen Abschnitte etwas näher anschauen. Und also so gut, wie wir ihn dann aufteilen können. Und dann wollen wir das Ganze zusammenfassen und ein Fazit daraus ziehen, was wir denn jetzt aus diesem Text lernen können und wie wir die Prinzipien, die wir in diesem Text finden werden, auch auf unser Leben heute beziehen. Und dann lasst uns mal direkt mit der Wiederholung starten. Und ich habe die Wiederholung nur ganz kurz gemacht. Wir fassen die Wiederholung wirklich nur in wenigen Stichpunkten zusammen, weil wir haben bis jetzt jedes Mal immer eine kurze Wiederholung gehört. Und ich glaube, dass irgendwann sollte das reichen. Müssen wir nicht so viel Zeit reinstecken, deswegen, das geht schon. Und ich habe heute mit uns vor, den Text einmal insgesamt durchzulesen, deswegen, da können wir die Zeit ganz gut gebrauchen. Wir haben in Kapitel 1 bis 3 einen Kurzüberblick bekommen. Ein Kurzüberblick oder eine Kurzübersicht der heilsgeschichtlichen Entwicklung Israels, die von der damaligen Zeit Hoseas im Endeffekt oder auch schon vorher beginnt, über diese Zeit hinausläuft, über eine Zeit des Gerichts, eine Zeit der Trennung, wo es eine Zwischenzeit geben wird. In dieser Zeit leben wir jetzt gerade und dass Gott dann Israel wieder annehmen wird. Das Ganze gepredigt an dem Leben Hoseas eigentlich. In Kapitel 4, Vers 10 kommen wir dann in diesen Rechtsstreit, wo Gott die aktuelle Situation behandelt und ganz klar sagt, was eigentlich nicht gut läuft in Israel und was dementsprechend auch für Gerichte zu erwarten sind. Und dann sind wir letztes Mal auf ein sehr, sehr besonderes Kapitel gestoßen, das 11. Kapitel. Das 11. Kapitel beginnt, ich erinnere nur noch mal, mit den Worten, als Israel jung war. Und da beginnt der Prophet oder auch Gott beginnt hier durch den Propheten eigentlich, hier in Kapitel 11, in Kapitel 12 und auch 13, das wird sich noch durchziehen, beginnt eigentlich so ein Stück weit den Blick zurückzuwerfen und auch mal in die Geschichte zu schauen, was war denn bis jetzt passiert oder was haben wir grundsätzlich bis jetzt mit Israel erlebt. Und in diesem 11. Kapitel bekommen wir eigentlich den tiefsten Einblick in das Herz Gottes. Das ist ein ganz, ganz wundervolles, wunderbares Kapitel, also ich denke da an Vers 8, mein Herz, und Gott sagt das, mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. Ich will die Glut meines Zorns nicht ausführen, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, und ich will nicht Zornblut kommen. Was das für ein Einblick in das liebende Herz Gottes, völlig unverständlich. Es macht überhaupt keinen Sinn. Bis dahin haben wir gesehen, wie Israel die ganze Zeit Gott eigentlich ins Gesicht gespuckt hat, ihn wirklich verachtet hat und Gott sagt, ich kann nicht, ich liebe euch doch. Absolut ergreifend. Und wir kommen jetzt heute zu einem spannenden Textabschnitt. Wir werden, wie gesagt, einiges an Prinzipien daraus auch entnehmen können in unserer heutigen Zeit. Natürlich müssen wir mal berücksichtigen, Adressat war Israel. Wir können nicht alles eins zu eins auf uns anwenden, aber wir werden auch heute wieder über Verheißungen stolpern, die sich auch ganz konkret auf unser Leben beziehen. Und das ist ganz spannend. Deswegen lade ich euch ein, jetzt die Bibel aufzuschlagen und mit mir gemeinsam den Text zu lesen. Und zwar das Kapitel 12, wir lesen ab Vers 1 und wir werden das jetzt so machen, ich werde es einmal komplett lesen, bis Kapitel 13, Vers 15, das sind 30 Verse, wir brauchen so knapp 4-5 Minuten dazu. Und dann sind wir einmal im Bilde und dann geht es weiter, schauen uns die Abschnitte an. Hosea Kapitel 12 ab Vers 1. Mit Lüge hat Ephraim mich umringt und das Haus Israel mit Trug, ich lese übrigens aus der Elberfelder Übersetzung, und das Haus Israel mit Trug und Juda ist immer noch zügellos gegen Gott und gegen den Heiligen, der treu ist. Gedankenschluss zur Einleitung, deswegen, das passte genial. Wir werden über das Thema heute noch öfter sprechen. Ephraim weidet sich an Wind und jagt dem Ostwind nach. Den ganzen Tag mehrt es Lüge und Gewalttat und sie schließen einen Bund mit Assyrien und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Handlungen ihm vergelten. Im Mutterleib hielt er, jetzt geht es um die Person Jakob, hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit uns. Und der Herr, der Gott der Herrscharen, Herr ist sein Gedenkname. Du denn, Israel, kehre um zu deinem Gott, bewahre Güte und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Ein Händler ist er. Jetzt geht es wieder um Israel. In seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er liebt zu übervorteilen. Und Ephraim spricht, ich bin doch reich geworden, habe mir Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Ungerechtigkeit nachweisen, die Sünde wäre. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in den Tagen der Festzeit. Und ich habe zu den Propheten geredet, ja, ich habe Gesichte vermehrt und durch die Propheten in Gleichnissen geredet. Wenn Gilead Frevel ist, so werden sie nur Nichtiges werden. In Gilgal opferten sie Stiere, so werden auch ihre Altäre wie Steinhaufen sein. Und auf den Furchen des wie Steinhaufen sein auf den Furchen des Feldes. Und Jakob floh in das Gebiet von Aram. Und Israel diente um eine Frau und hütete um eine Frau. Es geht wieder um die Person Jakob. Und der Herr führte Israel durch einen Propheten aus Ägypten herauf und durch einen Propheten wurde es gehütet. Ephraim erzürnte ihn bitterlich und sein Herr wird seine Blutschuld auf ihm lassen und ihm seine Schmähung vergelten. Wenn Ephraim redete, war Schrecken. Es erhob sich in Israel, aber es machte sich schuldig durch Baal und starb. Und nun fahren sie fort zu sündigen und machen sich von ihrem Silber gegossene Bilder, Götzenbilder nach ihrem Verstand, allesamt ein Werk der Künstler. Von eben diesen sagt man, die Menschen, die opfern, küssen die Kälber. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie der Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, die von der Tenne dahinfliegt und wie Rauch aus dem Gitter. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Und du kennst keinen Gott außer mir und da ist kein Retter als nur ich. Ich habe dich ja gekannt in der Wüste, im Land der Gluten. Ihrer Weide entsprechend wurden sie satt, und ihr Herz erhob sich, darum haben sie mich vergessen. Und so wurde ich ihnen wie ein Löwe, wie ein Leopard, lauere ich am Weg. Ich werde sie anfallen wie eine Bärin, die der Jungen beraubt ist, und werde den Verschluss ihres Herzens zerreißen. Und ich werde sie dort verzehren wie ein Löwe, die Tiere des Feldes werden sie zerfleischen. Es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deine Hilfe bist. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in allen deinen Städten? Und wo deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Die Ungerechtigkeit Ephraims ist zusammengebunden, aufbewahrt seine Sünde. Wehen einer Gebärenden werden ihn ankommen. Er ist ein unweiser Sohn, denn wenn es Zeit ist, tritt er nicht ein in den Durchbruch der Kinder. Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tod sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Scheol ist übrigens Totenreich. Reue ist vor meinen Augen verborgen, denn er wird Frucht tragen unter den Brüdern. Ein Ostwind wird kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste heraufsteigen und sein Brunnen wird vertrocknen und sein Quell versiegen. Er wird die Schatzkammern aller kostbaren Geräte plündern. Ah, ein interessanter Text. Ich würde jetzt zu gerne eine Umfrage starten und sagen, wer hat diesen Text verstanden? Aber mein Grinsen verrät vielleicht schon, ich habe diesen Text gelesen und Geschwister, ich habe mich wirklich, ich habe wirklich viele Fragezeichen im Kopf gehabt und ich versuche das mal so ein bisschen darzustellen und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir diesen Text einmal insgesamt lesen, damit wir so ein bisschen die Schwierigkeit bei diesem Text verstehen. Wir erinnern uns vielleicht ein bisschen zurück an die Vorstellung. Hosea ist grundsätzlich dafür bekannt, dass er ein Prophet ist, der teilweise sehr aufgewühlt schreibt. Und jetzt erinnern wir uns noch mal ein bisschen zurück, Kapitel 11, da haben wir angefangen mit den Worten, als Israel jung war. Also Gott betritt jetzt ein sehr emotionales Feld. Er erinnert sich an sein Volk, er erinnert sich daran, was er alles für dieses Volk getan hat. Und wir sehen jetzt schon an der Schreibweise Hoseas dieses Aufgewühlte, dieses Zerrüttete. Und das kann man daran sehen, dass wir die Zeitachse haben Und ihr habt ja schon gemerkt, in dieser Zeitachse, da kommt Jakob, der Patriarch, vor, da kommt die Zeit in Ägypten vor, da kommt Hoseas Zeit vor, da kommt die Zukunft vor. Und im Text fühlen wir uns ein bisschen so, ja? Als würden wir so auf einer Achterbahn hin und her fahren und die ganze Zeit geht es, auf einmal geht es um Jakob, dann geht es wieder um Hosea, dann geht es wieder um Israel in der Zeit damals, dann wieder um Ägypten. Und wir verlieren so ein bisschen den Anschluss und wissen eigentlich nicht so genau, was will uns jetzt der Text hier irgendwie sagen? Also das Thema Abschnitte nach chronologischer Reihenfolge oder nach grundsätzlich nach Zeit können wir hier erstmal abhaken. Wir müssen einen anderen Weg finden, aber es gibt zum Glück einen Weg und den wollen wir jetzt ja gleich auch gehen. Wir werden gleich einmal zuerst Kapitel 12 betrachten, in einer Gesamtübersicht sozusagen, uns einmal anschauen, wie kann man Kapitel 12 so ein bisschen aufteilen, damit wir das besser verstehen. Und dann werden wir sehen, um was geht es grundsätzlich in diesem Kapitel. Wir werden da nicht bei allen Sachen so ins Detail gehen können, aber bei einigen. Und dann werden wir das Gleiche bei 13 machen, da werden wir das aufgeteilt in zwei Blöcken machen. Also erstmal 1 bis 8 und danach 9 bis 15. Genau. Und dann können wir auch direkt starten mit Kapitel 12. So, und da kommen wir dann auch dazu. Ich muss immer doppelt klicken. Aber das wird schon. Ich habe das Kapitel überschrieben mit Geschichtsunterricht für Israel. Gott wirft hier ganz häufig einen Blick zurück. Einen Blick zurück in die Geschichte und erinnert Israel eigentlich, liebes Volk, schaut mal, was ist denn bis jetzt schon passiert? Aber zunächst beginnt er eigentlich mit einer, mit der Ist-Situation in Vers 1 bis 3. Das können wir in einem Abschnitt, in einem Sinnabschnitt zusammenfassen. Und deswegen sagte ich das auch gerade eben, das passt wunderbar, was wir heute in der Einleitung gehört haben. Hier wird ein Kontrast gezeigt. Und Gott zeigt eigentlich das Wesen Israels. Es besteht aus Untreue, also Vers 1 leitet das wunderbar ein. Das Haus Israel ist umringt, also beinhaltet Trug. Juda ist zügellos gegen Gott und gegen den Heiligen. Und Gott, der ist treu. Also wir sehen diesen starken Kontrast in den Versen 1 bis 3. Da wird das nochmal so bedeutet. In Vers 1 wird eigentlich gesagt, dass es diesen Kontrast gibt. Treu und untreu, Gott und Israel. Und danach wird dieser Kontrast ein Stück weit ausgemalt. Gott zeigt, an welchen Beispielen man das sehen kann. Israel wendet sich nach Assyrien, versucht ein politisches Bündnis zu schließen. Dann versucht es sich bei Ägypten einzuschleimen mit Werbegeschenken. Da wird Öl hingebracht und so weiter. Man versucht sich da irgendwie auch nochmal Freunde zu schaffen. Und sie sind überall hier und da, sowas wie politische Hurerei. Aber nur nicht bei Gott. Also Untreue durch und durch, ja, auf allen Ebenen. Wir haben in früheren Untersuchungen ja auch schon festgestellt, dass es auch ganz konkret Untreue gab, also wirklich auch körperlicher Hinsicht. Aber Gott dagegen ist treu. Er hält immer noch zu Israel, was eigentlich schon völlig unverständlich ist. Allerdings haben wir auch gelesen in Vers 3, er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Handlungen ihm vergelten. Ja, das kann man ganz schlecht lesen. Untreue ist auf jeden Fall so dunkel. Schauen wir mal. Und da ist der Ausblick von Gericht. Ein Ausblick von Gericht tut sich hier schon auf. Wie geht es dann weiter? Und jetzt müssen wir wissen, wir können jetzt nicht einfach immer so chronologisch weitergehen, sondern jetzt wird ein Schlüsselwort aufgegriffen und dieses Schlüsselwort bestimmt jetzt das Thema des nächsten Abschnitts. Und das Schlüsselwort hier ist Jakob. Der Patriarch Jakob. Genau, schade, da kann man einiges nicht lesen, aber gut, dann machen wir das einfach so. Das Schlüsselwort für den nächsten Abschnitt ist Jakob. Und das geht in den Versen 4 bis 7 weiter. Und wir tauchen hier jetzt ein Stück weit ein in die Geschichte Jakobs. Und seine Geschichte wird beleuchtet, aber nicht einfach nur so, sondern von einer ganz bestimmten Seite. Es wird gezeigt, dass er im Mutterleib schon die Verse seines Bruders hielt. Und dann wird direkt auf den auf dieses Ereignis gesprungen, dass er die Verse seines Bruders, dass er mit seiner Manneskraft mit Gott kämpfte. Er kämpfte mit dem Engel, er überwand, er weinte und flehte zu ihm. Also werden einige Stufen aus dem Leben Jakobs übersprungen, sicherlich einige Stufen, die wir dann vielleicht eher so mit Fehltritten oder Schwächen verbinden würden. Aber der Prophet oder auch hier das Wort Gottes konzentriert sich hier auf einen bestimmten Aspekt, möchte nämlich zeigen, dass Jakob eigentlich eine ganz bestimmte Ausrichtung innehatte. Die hatte er vielleicht nicht immer, aber etwas grundsätzlich bestimmte sein Leben. Und zwar hatte er eine Ausrichtung Gottes Segen oder grundsätzlich die Ausrichtung Richtung Gott. Da ist eigentlich noch ein Pfeil, aber grundsätzlich die Ausrichtung Richtung Gott. Und Das macht ihn aus. Denken wir vielleicht an den Kampf mit dem Engel. Ja, er kämpfte mit dem Engel, eine ganz bewegende Geschichte. Er kämpfte mit dem Engel Gottes, auch überwältigend, wie Jakob das gemacht hat. Und es wird immer, das Ganze passiert in der Nacht und es wird immer heller. Und der Engel sagt, es wird gleich morgens, du musst mich jetzt gehen lassen. Also der Kampf, der war nicht so richtig entschieden. Und Jakob sagt, ich lasse dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Und auch sonst sehen wir immer wieder, dass Jakob an diesem Segen Gottes hing. Er wollte Gott bei sich haben. Und ja, er war nicht reif in dieser Sache. Er wurde auch von Gott geformt, geschliffen, hat viele Dinge vielleicht auch gemacht, wo er auf eigene Kraft vertraut hat. Aber seine grundsätzliche Ausrichtung war in die Richtung Gottes. Und wir können hier sagen, der Patriarch und seine Hoffnung. Darum geht es in diesem Textabschnitt, in diesen Versen 4 bis 7. Aber nicht die ganze Zeit. Am Ende dieses Abschnittes wird nochmal erinnert, wer Gott eigentlich ist. Das klingt wie so ein Zwischeneinschub. Und ein Aufruf Richtung Israel geht raus, wo gesagt wird, du denn, Israel, kehre um zu deinem Gott, also das ist das Volk der Zeit Hoseas, kehre um zu deinem Gott, bewahre Güte und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und so ist auch das Stichwort, das jetzt in den nächsten Abschnitt überleitet und das Thema des nächsten Abschnitts beinhaltet, ist das Stichwort Hoffnung. Das Stichwort Hoffnung bestimmt das Thema des nächsten Abschnitts. Und das möchte ich nochmal ganz kurz lesen. Das sind Vers 8 bis 9. Ein Händler ist er, also jetzt geht es um das Volk zur damaligen Zeit. Und in euren Übersetzungen steht vielleicht Kanaaniter, oder? Da steht vielleicht Kanaaniter. Das ist nicht daran, dass der hebräische Begriff hier für beides verwendet werden kann. Kanaaniter oder Händler. Also ja, das Volk Gottes hat sich hier schon total mit der kanaanitischen Kultur vereint eigentlich, ne? Was ja eigentlich nicht passieren sollte, aber das haben sie getan. Er ist ein Händler geworden oder ein Kanaaniter. In seiner Hand ist eine Waage des Betrugs und er liebt zu übervorteilen. Und jetzt Vers 9, ich lese den Vers mit einer ganz bestimmten Betonung, achtet mal darauf. Und Ephraim spricht, ich bin doch reich geworden, habe mir Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Ungerechtigkeit nachweisen, die Sünde wäre. Immer ich, mir, meins, ich habe es geschafft. Und die Ausrichtung hier, völlig anders als bei Jakob, die Ausrichtung lag hier komplett auf eigener Kraft. Jakob verließ sich doch nur auf den Herrn, auch nicht immer, aber in diesen Lebenslagen, die hier vorgestellt werden, wollte er Gottes Nähe haben, er wollte Gottes Segen haben und Israel war daran scheinbar nicht interessiert. Sie haben auf ihre eigene Kraft gehofft, auf ihre eigene Raffinesse und dafür gearbeitet. Also in der Hoffnung Israels spielt Gott keine Rolle. Das sagt Hosea hier in diesem Abschnitt. Und dann geht es weiter und ein großes Aber betritt den Raum, also ein großer Kontrast. Und dieses Aber wird uns noch häufiger begegnen in Vers 10. Aber ich bin der Herr, dein Gott vom Land Ägypten her. Gott beginnt hier einen Erinnerungsabschnitt. Dieser Abschnitt, den werden wir uns gleich im Detail anschauen, weil der ist ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich kann man sagen, hier schon mal zusammenfassen, dieser Abschnitt enthält eigentlich einen Aufruf zur Erinnerung, einen Aufruf, der das Volk nochmal daran erinnern soll, denkt doch daran, wer Gott ist. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Habt ihr vergessen, wer ich sein werde, was ich machen kann, was ich mache? Und ganz deutlich wird in diesem Abschnitt, Gott ist handelnder. Wie gesagt, wir werden uns das gleich nochmal ein bisschen im Detail anschauen, weil ich glaube, dass hier, zumindest ging es mir so, bis hierhin konnte man das alles noch so halbwegs verstehen, aber diesen Abschnitt, der war schwer zu verstehen, weil da ist diese Sprünge zwischen den Geschichten sind dort besonders stark. Und dann kommt Vers 15, Ephraim erzürnte ihn bitterlich und sein Herr wird seine Blutschuld auf ihm lassen und ihm seine Schmähung vergelten. Es wird also ein Gericht angekündigt zum Abschluss dieses Kapitels. Schauen wir uns jetzt also einmal die Verse 10 bis 14 nochmal ganz kurz in der Detailansicht an. Das wird jetzt ein bisschen textlastiger. Aber an diesem Abschnitt kann man vielleicht auch noch mal ganz gut sehen, es ist ratsam, wenn man irgendwo mal nicht so genau weiter weiß, dann holt euch noch mehrere Übersetzungen zur Seite, vergleicht die Übersetzungen und oft hilft das auch schon. Ja? Zumindest hier hat mir das ein bisschen mehr geholfen als in den Kommentaren, da kriegt man nicht so viel Informationen daraus. Wir haben hier grundsätzlich erstmal zwei Absätze. Wir haben Vers 10, 11 und 12 haben eine Eigenschaft und zwar sind sie eigentlich sowas wie die direkt zitierte Rede Gottes. Menge kennzeichnet das durch die Anführungszeichen und macht deutlich, hier spricht Gott selber. Hosea gibt das weiter. Und im zweiten Absatz spricht Hosea, ganz wichtig, natürlich, auch dort spricht Gott Also er beeinflusst Hosea durch den Heiligen Geist. Aber das sind jetzt Worte, die Hosea sozusagen an das Volk richtet. Und da können wir so eine Art gedankliche Trennlinie machen. Also einmal spricht Gott und er sagt Folgendes zum Volk. Er sagt, ich bin es, der Israel befreit hat und ich bin es, der Israel segnen wird. Ja, er sagt, ich aber der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, das ist jetzt die Menge-Übersetzung, will dich noch einmal in Zelten wohnen lassen, wie in den Tagen der Festfeier. Also er sagt einmal, ich habe dich in Ägypten befreit. Ich war in Ägypten da, also Israel, wenn du zurückschaust in die Geschichte, wirst du mich sehen. Und wenn du in die Zukunft schaust, wirst du mich auch wieder sehen. Egal, wo du hinschaust, du wirst immer nur mich sehen. Du wirst um mich quasi nicht drum herum kommen, ein Stück weit, weil ich bin da. Das ist erstmal der erste Vers. Und dann sagt Gott aber weiter, aber dazwischen wird es Gericht und Strafe geben, weil Israel Götzendienst treibt, obwohl ich es immer wieder gewarnt habe. Ich bin so oft mit Propheten zu euch gekommen, habe euch gesagt, was falsch ist, habe euch gesagt, dass ihr umkehren sollt, aber ihr kehrt nicht um von eurem götzendienerischen Weg. Und deswegen wird Verderben und Zerstörung über euch kommen. Die ganzen Altäre werden ja, wie Steinhaufen in den Furchen der Äcker werden. Das ist heute wirklich wörtlich so. Also wenn man in Israel dann mit seinem Pflug über ein Feld fährt, dann ist es absolut wahrscheinlich, dass man irgendwelche Ackersteine findet, die früher mal Altarsteine waren. Es ist alles zerstört, es ist alles vergangen. Und was macht jetzt Hosea? Hosea zeigt eigentlich, so wie Jakob, und er taucht jetzt wieder in die Geschichte ab und sagt, als Jakob, schaut mal Israel, als Jakob einst ins Gefilde der Aramäer geflohen war, da diente Israel, und das ist ein Name, der ebenfalls für Jakob verwendet werden kann, das kann hier so ein bisschen verwirrend sein, Israel oder Jakob hat den Namen Israel bekommen und daher hat das Volk Israel dann auch seinen Namen bekommen. Das bedeutet, der mit Gott kämpft. Und dieser Mann, Israel, er arbeitete als Knecht um ein Weib und hütete die Herden um ein zweites Weib. Was hat Jakob gemacht? Wir kennen die Geschichte. Er ist zu seinem Onkel gegangen, hat um Rahel gearbeitet, hat aber Lea bekommen. Das war nicht das, was er wollte. Er hat 7 Jahre gearbeitet und kriegt die falsche Frau. Gut, er musste dann eine Woche warten, hat dann die richtige bekommen, musste aber nochmal 7 Jahre warten, 7 Jahre arbeiten. Und schaut mal, Gott hat doch Ähnliches gemacht. Also Jakob hat doppelten Aufwand für die richtige Frau in Kauf genommen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat euch aus Ägypten herausgeführt und dann hat er euch wieder Propheten gegeben. Er hat euch erstmal einen Propheten gegeben, der euch rausgezogen hat und dann hat er euch wieder Propheten gegeben, die euch immer noch behütet haben. Also nachdem er euch aus Ägypten herausgeführt hat, haben alle festgestellt und hat Gott vor allem festgestellt, das Volk ist ein halsstarriges Volk. Es wird wieder gegen mich sündigen. Er hat das Mose sogar prophezeit. Und was dann passierte, kennen wir. Josua, die Landeinnahme, noch relativ erfolgreich und dann die Richterzeit. Das Volk verlässt Gott, Gott hilft dem Volk wieder hoch. Das Volk verlässt Gott wieder, Gott hilft dem Volk wieder hoch. Und so dieser mehrfache Aufwand, den Gott hier eigentlich thematisiert oder an den Hosea hier erinnert, Gott hat vielfachen Aufwand für Israel in Kauf genommen. So viel zu diesem Abschnitt, damit wir ihn vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Grundsätzlich geht es hier aber darum, zu zeigen, der treue Gott und das untreue Israel. Und es geht in Kapitel 13 weiter, aber bevor wir dazu kommen, möchten wir ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Und ich möchte hier schon mal einige Fragen einwerfen zum Nachdenken. Die sollten wir für uns selber beantworten und die sollten wir auch mitnehmen. Das sind die Geschichte Jakobs betrifft uns ja nicht unmittelbar persönlich. Aber wir können aus diesem Rückblick in die Geschichte viele Parallelen ziehen und daraus Dinge auch für unser Leben mitnehmen und Fragen für unser Leben mitnehmen. Und die erste Frage, die sich aus diesem Text hier auch an uns richtet, ist eigentlich die Frage, was lernst du aus deiner Geschichte mit Gott? Ich möchte hier nicht den Fokus darauf lenken, dass du nur noch aus Erlebnissen leben sollst, auf gar keinen Fall. Aber was hat Gott in deinem Leben bereits gemacht? Gott hat Israel hier daran erinnert, schaut mal, liebes Volk, ich habe euch rausgeführt aus Ägypten. Das ist übrigens ein wunderbares Bild dafür, wie Gott uns auch aus der Sünde rauszieht. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist, dann erinnere dich daran, was hat Gott da in deinem Leben bereits alles getan? Und stell dich dieser Frage. Die weitere Frage ist, bist du Gott gegenüber treu? Von Israel lernen wir hier, dass Israel eben diese Treue nicht hatte. Sie haben die Treue zu Gott vernachlässigt oder beziehungsweise aufgegeben, während Gott immer weiter treu war. Und worauf setzen wir unsere Hoffnung? Israel hat seine Hoffnung auf sich selbst gesetzt, auf seine eigenen Fähigkeiten und seine Leistungen. Machen wir das auch in unserem Leben, dass wir die Hoffnung auf uns selbst setzen? Oder setzen wir unsere Hoffnung auf Gott? Ja, lasst die Fragen erstmal sacken, nehmt sie mit und wir müssen sie im Endeffekt für uns selber beantworten. Aber das sind Fragen, die dieser Text an uns richtet und die wir auch auf jeden Fall für uns beantworten sollten. Kommen wir zum zweiten Kapitel oder zum 13. Kapitel, das wir jetzt betrachten, das zweite für den heutigen Abend, und schauen uns einmal wieder in ähnlicher Manier wie gerade eben im Überblick an, was hier passiert. Hier werden wir jetzt keine Detailansicht machen, aber auf einen Vers werden wir auch noch etwas genauer eingehen. Also zunächst einmal habe ich diesen Bereich überschrieben mit der Überschrift Die Sünde Israels und Gottes Gericht. Auch hier können wir die ersten drei Verse zusammenfassen und wenn wir die jetzt nochmal lesen würden, das machen wir jetzt aber nicht, dann würden wir feststellen, am Anfang war Israel oder Ephraim, hier wird von Ephraim geredet, am Anfang war Ephraim sowas wie ein Star, hat sich erhoben, wenn er geredet hat, dann wurden die Leute leise, sie haben zugehört, sie haben applaudiert, sie sind aufgestanden, aber was passierte dann? Israel ist gestorben. Hosea sagt das zu quicklebendigen Israeliten, die immer noch ein eigenes Land hatten im Nordreich. Und er sagt hier, du hast dich schuldig gemacht durch Baal und starbst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Leute so ein bisschen gefragt haben, Hosea, Moment mal, du siehst ja, ich bin quicklebendig. Nein, nein, nein. Denken wir an den Sündenfall. Was hat Gott zu Adam und Eva gesagt? Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis essen werdet, an dem Tag werdet ihr sterben. Wann sind sie gestorben? An dem Tag. An dem Tag war die Beziehung zu Gott kaputt. Sie war tot. Sie waren geistlich tot. Ja, sie lebten ihr biologisches Leben noch zu Ende, aber geistlich waren sie bereits tot. Und das ist hier der entscheidende Tod, den Gott hier auch thematisiert. Israel ist gestorben und dann vergangen. Das hat eine Spirale ausgelöst, sie haben Götzendienst betrieben, sie haben sich auf ihren eigenen Verstand verlassen und Vers 3 ist eine wunderbare Beschreibung in vier Bildern. Morgenwolke, Tau, Spreu und Rauch, alles Dinge, die so vergänglich sind, die sofort weg sind, noch bevor man sie eigentlich wirklich sehen kann und genießen kann. Und das sagt Israel hier, das ist quasi die Beschreibung eines Absturzes. Und wieder ein Aber. Aber Gott. Und da fangen wir in Vers 4 an. Ich aber bin der Herr, dein Gott. Und Gott erinnert ein zweites Mal, wer er eigentlich ist. Er erinnert ein zweites Mal daran, dass er der handelnde Gott ist, dass er der Einzige ist, dass es außer ihm keinen gibt. Er erinnert daran, dass er der Retter ist und daran, dass er der Versorger ist. Und das geht bis in Vers 6 hinein, wo Gott sagt, ihrer Weide entsprechend wurden sie satt. Sie wurden satt. Und was ist passiert? Gott hat versorgt und Israel hat vergessen. Israel wurde abgelenkt und hat sich ablenken lassen durch Wohlstand. Und sie haben diese Erinnerung Gottes, sie haben sie völlig vergessen. Wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, dann werden wir feststellen, was Mose am Ende dem Volk am meisten mitgegeben hat, war immer wieder, vergesst nicht, erinnert euch, vergesst nicht, erinnert euch, behaltet das im Gedächtnis, erzählt es euren Kindern, redet darüber, wenn ihr am Tisch sitzt, wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr im Bett liegt, vergesst es nicht. Niemals vergessen, was Gott für euch getan hat. Und Israel vergisst es. Israel ist da gar nicht so viel anders als wir heute, da werden wir gleich aber noch drauf zu sprechen kommen. Israel ist abgelenkt durch den Wohlstand. Israel hat mit den Gaben den Geber vergessen. Und in Psalm 62, Vers 11, mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, lesen wir, da schreibt David, wenn dir Reichtum zufällt, dann häng dein Herz nicht dran. Wenn dir Reichtum zufällt, dann häng dein Herz nicht dran. Gott hat Israel reich beschenkt mit Segnungen. Sie haben diese Segnungen in Empfang genommen und dann haben sie nur noch darauf geschaut. Ihre Augen nur noch auf das Irdische gerichtet und den himmlischen Geber vergessen. Und Gott kritisiert das und spricht ein Gericht aus, das noch viel heftiger und viel schlimmer klingt als im Kapitel davor. Und man hat hier den Eindruck, der gesamte Zorn Gottes entlädt sich. Und es klingt fast so ein Stück weit, als wollte Gott hier richtig emotional werden. Ja, so richtig wirklich, man sieht hier in diesen Versen auch, Vers 7, ich wurde ihn wie ein Löwe, wie ein Leopard lauere ich am Weg, also das ist im Jetzt, zur Zeit Hoseas, und ich werde sie anfallen wie eine Bärin, also wieder alle Zeiträume einbezogen und eigentlich alle Dimensionen, die man dort einbeziehen kann, voller Strafe und Gericht und voller Wut. Das klingt wirklich brutal, aber Gott sagt, was macht ihr da? Ihr vergesst, wer ich bin und ich bin gerecht, ich muss euch bestrafen. Weiter geht es dann ab Vers 9 und wir kommen zu einem weiteren Aber. Gott wirft wieder einen Blick in die Geschichte Israels und wir lesen, es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deine Hilfe bist. Vers 9 bis 11 können wir, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber Vers 9 bis 11 können wir wieder in einem Sinnabschnitt zusammenfassen. Und da können wir lesen, Gott möchte helfen. Gott macht deutlich, ich wollte helfen. Ich wollte dir eigentlich helfen. Aber Israel will einen König. Israel will von der Hilfe Gottes nichts wissen. Israel versucht, wieder auf eigene Kraft zu vertrauen. Sie wollen Richter, sie wollen Fürsten, sie wollen so sein wie die Menschen in ihrer Umgebung. Ja, die hatten auch alle einen König. Wir wollen auch einen König haben. Wir wollen nicht, dass unser König ein Gott ist, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann. Wir wollen, dass unser König ja, auch hier auf der Erde lebt, dass das auch ein Mensch ist. Gott sagt, gut, ich gab euch einen König in meinem Zorn und ich nahm ihn wieder in meinem Grimm. Aber warum vertraut ihr auf menschliche Kraft? Und das Fazit daraus lautet eigentlich, wenn man sich das alles zusammen anschaut, Vers 12 und 13, Israel ist ein unweiser Sohn. Israel ist ein unweiser Sohn und alle seine ganzen Ungerechtigkeit, seine ganze Sünde, alles, was er bis dahin getan hat, und Vers 4 bis, Kapitel 4 bis 10 ist voll von den ganzen Fehlern, die Israel auch gemacht hat, die dort wirklich ganz klar angezettelt werden oder angesprochen werden. Das wird alles zusammengebunden und alles zusammen erfasst. Es wird alles gespeichert sozusagen. Und die Ungerechtigkeit Israels wird zusammengebunden. Es ist ein unweiser Sohn. Er weiß, er hat nicht verstanden, wann es Zeit ist, endlich umzukehren. Wann es Zeit ist, endlich umzukehren. Und was kommt dann? Ja, wir kennen den Ablauf. Das wiederholt sich hier zum dritten Mal. Es kommt wieder ein Gericht. Aber es kommt auch wieder ein Aber. Es kommt wieder ein Kontrast und wieder etwas, das wieder einen Kontrast bildet. Ich lese diesen Vers. Von der Gewalt des Scheols, Vers 14, werde ich sie erlösen, vom Tod sie befreien. Das ist eine Verheißung, der ein schlimmes Ereignis vorausgehen muss. Also Gott sagt zu einem noch lebenden Israel, das geistlich aber schon tot ist, ich werde euch vom Tod befreien oder grundsätzlich, ich werde vom Tod befreien. Ich werde sie vom Tod befreien. Und das bedeutet, da wird noch mehr Tod kommen. Aber es wird auch Befreiung davon kommen. Und in diesem Gericht schimmert ein Hoffnungsstrahl durch. Und es heißt weiter, wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Sheol, dein Verderben? Reue ist vor meinen Augen verborgen. Diesen letzten Satz kann man auch damit übersetzen. Mitleid ist vor meinen Augen verborgen. Und das kann zweierlei bedeuten. Erstmal kann es bedeuten, dass für den nächsten Moment wird es kein Mitleid geben. Da wird Tod folgen. Aber danach, und das kann dieser Satz im Hebräischen genauso bedeuten, Mitleid ist vor meinen Augen verborgen, also es ist weggewischt, weil es nicht mehr nötig sein wird. Dann wird wieder Leben da sein. Und das ist hier ganz spannend in diesem Vers, wie er quasi in dieser doppelten Hinsicht sowohl als Ankündigung von Gericht als auch als Verheißungsausblick ausgelegt werden kann. Und es geht weiter, in Vers 15 wird beschrieben, ab der Aussage, ein Ostwind wird kommen, ein Wind des Herrn, wird beschrieben, wie dann Assyrien kommen wird. Assyrien wird als Ostwind beschrieben. Das ist uns auch schon in Kapitel 12, Vers 2 aufgefallen. Und das Gericht wird über Israel kommen. Das ist dann auch passiert unter dem König Hoschea, wo Assyrien gekommen ist und Israel vernichtet hat. Jetzt müssen wir aber bei Vers 14 noch ein bisschen stehen bleiben. Und ich möchte hier jetzt einen Ausblick in die biblische Zukunft machen. Das ist für uns heute auch schon Vergangenheit. Wir dürfen das jetzt sehen alles. Wir dürfen dieses gesamte Wunderwerk Gottes bestaunen. Aber wie ging es dann weiter? Wir müssen jetzt hier unbedingt weiter, also nochmal ganz kurz einen Ausblick machen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Vorher möchte ich aber hier auch noch ein Zwischenfazit machen, ein paar Fragen stellen. Kennst du deinen geistlichen Zustand? Lässt du dich durch irdische Schätze von Gott ablenken? Das kann schnell passieren. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und diese Frage, die ist höchst aktuell. Israel lebt auch in einer Wohlstandsgesellschaft, wenn man so möchte. Klar, nicht so technologisch entwickelt und so weiter, aber sie haben alles von Gott bekommen und Gott vergessen. Lassen wir uns von unseren Schätzen, von unserem Wohlstand ablenken und vergessen wir Gott oder denken wir an ihn? Und lässt du dir von Gott helfen? Gott möchte dir helfen, Gott möchte dich auch leiten. Aber das bedeutet, den eigenen Stolz aufzugeben. Lassen wir das zu? Das sind Fragen, die sich hier aus diesem Kapitel in unsere heutige Zeit eigentlich ergeben. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir über Vers 14 noch ein bisschen genauer reden werden. Das wollen wir jetzt auch machen. Und das werden wir in einem Fazit machen, in einer Zusammenfassung. Aber da kommen wir gleich zu. Entschuldigung, ich habe das ein bisschen zu früh angekündigt, aber das liegt daran, dass ich immer hin und her gucken muss. Ist ein bisschen ungünstig. Genau, das ist hier schon alles fertig. Zusammenfassung, Fazit. So. Was haben wir jetzt grundsätzlich aus diesen zwei Kapiteln gelernt? Machen wir erstmal ein Gesamtfazit und dann gucken wir uns Vers 14 nochmal an. Hosea zeigt einen Kontrast auf. Das haben wir, denke ich, gesehen. Hosea zeigt einen Kontrast auf und dieser Kontrast stellt eigentlich so eine Art Übersicht dar. Auf der einen Seite sehen wir das Wesen Gottes oder Eigenschaften des Wesens Gottes und auf der anderen Seite sehen wir das Wesen und die Eigenschaften von Israel. Und ich habe jetzt in Klammern Mensch dahinter geschrieben, weil es ist wichtig, dass wir daran denken. In dieser, hier ist ganz konkret auch Israel adressiert. Und aber wir können auch prinzipiell davon auch grundsätzlich für uns als Menschen was lernen. Und schauen wir uns das einmal an. Welche Eigenschaften sind hier Gott zuzuschreiben? Gott ist treu. Gott ist treu. Er hält zu Israel, obwohl Israel nicht zu ihm hält. Das hat sich schon in Kapitel 11 angedeutet. Gott ist souverän. Er sucht, er rettet, er versorgt, er handelt durch und durch. Er ist der souveräne Gott. Übrigens, alle bewusst kleingeschrieben, weil es hier Adjektive sind. Es ist nicht das Wesen Gottes als solches. Also da kommen wir gleich noch zu. Das sind quasi Beschreibungen darüber, wie Gott ist. Ne? Wichtig. Gott ist verletzlich. Ein sehr interessanter Punkt. Er möchte eine Beziehung eingehen. Und wer eine Beziehung eingehen möchte, der macht sich verletzlich. Gott ist nicht verletzlich, weil er eine Schwachstelle hat, wo man ihn packen könnte, sondern weil er sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen, ich liebe dich. Und das bedeutet, er kann verletzt werden. Und wir sehen hier, wie verletzt Gott ist, wie das Herz Gottes blutet, weil Israel sich immer wieder von ihm abgewehrt hat oder abgewendet hat. Gott ist hilfsbereit, er bietet seine Hilfe und seine Leitung an. Und Gott ist aber auch gerecht, deswegen muss er Sünde bestrafen. Aber was vor allem ist, und das haben wir in Vers 14 gesehen oder werden wir gleich noch viel deutlicher beleuchten, deswegen möchte ich da gleich noch besonders drauf eingehen. Gott ist Liebe. Und das ist Gott wirklich, deswegen hier jetzt groß geschrieben. Deswegen gibt er Hoffnung und erfüllt sie auch. Gott ist Liebe, deswegen gibt er Hoffnung und erfüllt sie auch. Und am Beispiel von Israel, schauen wir uns diese dunkle Seite nochmal an, sehen wir hier im Propheten Hosea sehr viele Schwächen des sündigen Menschen. Was wird deutlich? Der Mensch ist untreu, er verletzt, er ist stolz, er ist vergesslich und vor allem ist er tot. Das fasst das eigentlich alles zusammen. Er ist getrennt von Gott und das Fazit bleibt übrig, er braucht Gott. Der Mensch braucht Gott. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Mensch braucht Gott, Gott ist Liebe. Was passiert? Wir blenden einmal alles aus, nur noch Gott bleibt stehen und wir kommen eigentlich zur frohen Botschaft. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er bezahlte unsere Schuld, er lebte absolut heilig, sündlos, gerecht. Er hätte genauso wieder in den Himmel gehen können und dann hätte er vor Gott gestanden und Gott hätte gesagt, du hast alles perfekt gemacht, komm wieder zu mir. Aber er ist in den Tod gegangen. Für uns, damit er unsere Schuld bezahlen konnte, als heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dann ging er in den Tod, blieb dort bis zum dritten Tag und besiegte den Tod. Was für eine wunderbare Nachricht. Was für eine wunderbare Nachricht. Und nur noch 3 Wochen, Leute, dann werden wir das feiern. Dann werden wir uns darüber riesig freuen, noch mehr als sonst. Und wir werden uns besonders daran erinnern. Er besiegte den Tod und er schenkt jedem, der glaubt, ewiges Leben. Und liebe Geschwister, lieber Zuhörer, vielleicht sitzt du jetzt gar nicht hier, sondern zu Hause. Das ewige Leben ist nur das Sahnehäubchen. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, in Christus bekommen wir alles. Wir bekommen Vergebung unserer Schuld, wir bekommen die Kindschaft Gottes, wir bekommen ein Bürgerrecht im Himmel, wir bekommen echte Freiheit, wir bekommen alles in Christus. Alles. Und wir bekommen es geschenkt, wenn wir glauben. Was für eine frohe Botschaft. Frohe Botschaft in Griechisch bedeutet Evangelium. Deswegen reden wir davon, von einem Evangelium. Und warum müssen wir jetzt darüber reden? Wir haben noch eine Bibelstunde über Hosea 12 und 13. Was hat jetzt das Evangelium hier zu tun? Na, ganz einfach. Vers 14, ich habe es ja nicht vergessen. Vers 14 ist ein Vers, den Paulus später wieder zitiert. Und er zitiert ihn in 1. Korinther 15, Vers 55. Und er zitiert genau diesen Vers. Und er sagt, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Dank Christus, liebe Geschwister, lieber Zuhörer, dank Christus hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Für die, die glauben. Und so sagt Paulus weiter, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus in Vers 57. Was für eine herrliche Botschaft, was für ein herrlicher Ausblick, den Hosea hier gibt. Bereits im Alten Testament, dieser Ausblick, da ist Tod, da ist Dunkelheit, da ist Verlorenheit, aber es wird Leben kommen. Es wird einer kommen, der das Leben bringt. Eine absolut geniale Botschaft. Und wir sehen sie hier schon angekündigt im Propheten Hosea. Und deswegen habe ich nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, diese Worte werden uns sowohl prinzipiell bewegen, dass wir Prinzipien daraus ableiten können, aber sie werden uns auch direkt treffen. Weil wenn du hier sitzt und du hast dieses Geschenk Gottes angenommen, dann ist dieser Vers hier, eigentlich eine Hoffnung, die du mitnehmen kannst. Eine Hoffnung, von der du zeugen kannst. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Christus hat den Tod besiegt. Er hat den Tod für uns besiegt und er gibt uns ewiges Leben. Halleluja.